Friede. Mehr als die Welt geben kann. Das soll das Thema sein, der Predigt heute Morgen. Und ich möchte den Predigttext lesen. Der steht in Johannes 14, Vers 27 bis 31. Und wer eine Bibel dabei hat, darf gerne aus der Bibel mitlesen. Und wer nicht, der darf dann auch hier vorne mitlesen. Da steht der Text. Jesus spricht: Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf, lasst uns von hier fortgehen. Letztens wurde mir im Gespräch eine Frage gestellt. Wenn es einen Moment in deinem Leben gibt, den du immer und immer wieder erleben könntest, welcher wäre das? Ich musste ein bisschen überlegen und habe mir gedacht, ja, vielleicht so ein Moment großer Freude oder ein Moment von höchstem Genuss. Und dann ist mir aber ein Moment eingefallen und es war ein Moment, in dem ich tiefen Frieden erlebt habe. Das ist schon ein bisschen länger her, das war zur Zeit, als ich noch in den Jugendkreis gegangen bin. Und wir haben uns nachmittags zu einer Spielerunde getroffen und irgendwie war ich müde und habe mich kurz aufs Sofa gelegt. Und während die anderen weitergespielt haben, daran kann ich mich noch heute erinnern, diese Atmosphäre wirklich gespürt. Und ich kann mich noch heute daran erinnern, dass ich ein Gefühl hatte von ganz tiefem Frieden. Und es war kein großer Augenblick und trotzdem ist er mir hängen geblieben. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, wie groß eigentlich die Sehnsucht in mir drin ist nach tiefem Frieden. Und ich denke, dass Friede ein Grundbedürfnis ist, das wir alle haben. Und es steht uns ja gerade so eindeutig vor Augen, weil wir Tag für Tag mit dem Gegenteil von Frieden konfrontiert sind. Der Krieg in der Ukraine, der ist schon seit fast 3 Monaten täglich in den Medien. Und die Dringlichkeit von Frieden ist uns zurzeit so präsent wie schon lange nicht mehr. Und hier sagt Jesus zu seinen Jüngern: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Jesus spricht das in eine Zeit des Unfriedens. Obwohl auf dem Papier eigentlich Frieden war. Denn das Römische Reich, zu dem auch Israel damals gehörte, da war der sogenannte Pax Romana, der römische Frieden, angebrochen. Nachdem der Kaiser Augustus 72 vor Christus Spanien und Gallien erobert hatte, gab es eine lange Zeit, in der das Römische Reich rund um das Mittelmeer Frieden hatte. Aber wie gesagt, nur auf dem Papier. Denn es war ein Frieden ohne Freiheit. Die Menschen, die in den Ländern rund um das Mittelmeer lebten, wurden von Rom unterdrückt. Und so auch Israel. Der Friede, der wurde mit militärischer Gewalt aufrechterhalten. Aufstände wurden niedergeschlagen und ihre Anführer wurden hart mit dem Tod bestraft. Jeder Widerstand wurde im Keim erstickt. Und Jesus sagt in dieser Zeit: Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Die Menschheit hat sich seitdem irgendwie wenig geändert. Regime greifen nach so viel Macht wie möglich und sie versuchen, sich diese Macht zu sichern, indem sie Frieden zu ihren Bedingungen schaffen, notfalls mit Gewalt. Und auch in Europa und hier wächst die Angst vor Krieg und Unsicherheit macht sich breit. Und gerade in meiner Generation, die den Kalten Krieg irgendwie nicht miterlebt hat, erfahren wir jetzt vielleicht zum ersten Mal im eigenen Leben die Angst vor Krieg oder die Angst vor Krieg, bedroht zu werden. Und Jesus sagt: Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Aber nicht nur politischer Frieden ist ein hohes Gut. Auch wenn wir gerade so nah an einem Krieg dran sind, betrifft uns dieser Krieg doch nicht wirklich unmittelbar. Und deshalb ist für uns vielleicht Frieden in der Familie noch näher. Familienfrieden, der durch Unverstandensein, Streit und Stolz gefährdet wird. Familienfrieden, der durch Scheidung zerbricht. Familienfrieden, der gerade in den letzten 2 Jahren der Pandemie durch einen Anstieg häuslicher Gewalt bedroht ist. Und bloß weil wir vielleicht zu einer christlichen Familie gehören, sind wir davon ja nicht ausgenommen. Und gerade in unseren christlichen Gemeinden, die ja eigentlich Familie sein soll, zeigt sich das durch Spaltungen, wie Friede so schnell zerbrechen kann. Und Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Und zu der tiefen Sehnsucht nach Frieden in der Welt und Frieden in unserem Land und in der Familie kommt immer mehr die Suche nach innerem Frieden. Nach dem Frieden mit uns selbst. Mahatma Gandhi hat mal gesagt, jeder muss seinen Frieden in sich selber finden. Und soll der Friede echt sein, darf er nicht von äußeren Umständen beeinflusst werden. Wenn wir schon am Weltgeschehen nicht viel ändern können und zumindest in der Familie oft nicht alleine für Frieden verantwortlich sind, so können wir doch zumindest den inneren Frieden selbst in die Hand nehmen. Wir suchen nach dem, was uns glücklich und zufrieden macht. Und eine Menge an der Literatur auf dem Markt, die uns dabei helfen will, diesen Frieden in sich selbst zu finden, sieht man, wie hoch eigentlich diese Nachfrage ist. Selbstannahme und Authentizität, das sind sehr hohe Werte, die heute angestrebt werden. So leben, wie man wirklich selber ist. Und alles, was dem entgegensteht, das vermeiden wir am besten. Und nur wenn ich zu 100% mit mir selbst im Reinen bin, dann bin ich wirklich zufrieden. Und tatsächlich macht hier Gandhi aber einen wahren Punkt. Er sagt ja, soll der Friede echt sein, dann darf er nicht von äußeren Umständen beeinflusst werden, weil die äußeren Umstände, die sind manchmal total unfriedevoll. Das Problem ist aber auch, dass auch in unserem Innern sich die Dinge sehr schnell verändern können. Und zudem sind unsere inneren Umstände ja sehr oft an den äußeren Umständen, sind die daran gebunden. Kein Mensch lebt unabhängig von anderen Menschen und unser Inneres wird auch immer von äußeren Umständen beeinflusst. Da kommt mal ein negativer Kommentar zu meinem Outfit oder irgendwie wird Kritik an mir geübt, wie ich meine Arbeit ausführe und schon ist es aus mit dem inneren Frieden. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Jesus bietet uns seinen Frieden an, der weder von äußeren noch von inneren Umständen abhängt. Dieser Friede ist weder vom politischen Weltgeschehen noch von der Situation in der Familie, der Gemeinde, den Menschen um uns herum oder von uns selbst abhängig. Der Friede Jesu, der hängt an ihm allein. Aber wie sieht der Friede Jesu eigentlich aus? Das biblische Konzept für Frieden geht weit über den Zustand hinaus, in dem nicht gekämpft wird. Das Alte Testament gebraucht den hebräischen Begriff Shalom. Bei diesem Shalom geht es nicht nur um das Beenden von Auseinandersetzungen. Auseinandersetzungen zwischen Ländern, in den Familien oder unter Geschwistern und Freunden. Natürlich gehört das alles zu diesem Begriff des Shaloms dazu. Und es gehört auch dazu, dass ein friedliches Miteinander und Gerechtigkeit herrscht. Aber neben dieser Gerechtigkeit ist die Wiederherstellung von Beziehungen ein wesentlicher Bestandteil von dem biblischen Friedensbegriff. Gerechtigkeit kann hergestellt werden, ohne dass Beziehung wiederhergestellt wird. Viele Scheidungen zum Beispiel enden in einem Rosenkrieg, von dem von allen Seiten irgendwie Gerechtigkeit verlangt wird. Aber die Beziehung aller Beteiligten leidet darunter und geht immer mehr kaputt. Oder wie viel Streit gibt es um Erbschaften, wo um jeden Preis alles ganz gerecht zugehen muss? Und wie viele Beziehungen in Familien sind daran schon zerbrochen? Mir muss doch Gerechtigkeit widerfahren. Und es ist doch mein gutes Recht. Das sind so Schlagworte. Aber der Friede, den Jesus gibt, der vereint Gerechtigkeit und Beziehung. Jesus stellt diesen Shalom Gottes wieder her. Die Trennung zwischen Gott und Mensch ist nach der Bibel der Hauptgrund, warum die Beziehung zwischen den Menschen auch so leidet. Es fängt ganz vorne an mit der ersten Sünde, die der Mensch getan hat, Adam und Eva. Und das Erste, was passiert, Adam schiebt die Schuld auf Eva und der Friede zwischen den Menschen ist gebrochen. Und gleich die zweite Geschichte mit Kain und Abel. Kain bringt seinen Bruder aus Eifersucht um, weil die Beziehung zu Gott gestört ist. Und auf allen Seiten der Bibel lesen wir das, wie die Trennung zwischen Mensch und Gott immer Unfrieden zwischen den Menschen zur Folge hat. Aber Jesus, der hebt diese Trennung auf und er gibt die Möglichkeit von tiefen Frieden mit Gott und so auch mit anderen Menschen. Vor 5 Wochen war Ostern. Ostern, das Fest, an dem wir diesen Friedefürst gefeiert haben, der all das, was zwischen Gott und Mensch steht, weggenommen hat. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und schon weit vorher hat der Prophet Jesaja angekündigt, aber er, also Jesus, ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus hat den Frieden wiederhergestellt. Er ist der Friedefürst. Und trotzdem rebelliert die Welt. Und das ist es, was es vielleicht manchmal so schwer macht, dass die Friedensbotschaft Jesu den äußeren Umständen eigentlich komplett entgegensteht. Wir leben in einer Welt, in der wir tagtäglich mit Unfrieden konfrontiert sind. Und auch wir, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, sind davon nicht ausgenommen. Und keiner bringt es so klar auf den Punkt wie Jesus selbst. Er sagt in Matthäus 10, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Stehen da jetzt irgendwie 2 Aussagen Jesu gegeneinander? Das ist irgendwie schon ein Paradox, was wir vorher hier gelesen haben und was Jesus sagt. Einmal sagt Jesus, meinen Frieden gebe ich euch. Und das andere Mal sagt er, ich bringe nicht Frieden, sondern ich bringe das Schwert. Und tatsächlich sind wir, sobald wir auf der Seite Jesu stehen, nicht mehr auf der Seite der Rebellion gegen Gott. Und wir haben Frieden mit Gott. Aber deshalb kann es auch dazu kommen, dass auch gegen uns rebelliert wird. Ich war letztens vom Studium aus bei einer Exkursion bei Open Doors. Open Doors ist eine Organisation, die sich für verfolgte Christen weltweit einsetzt. Und ich war tief betroffen, wie real für diese Menschen, die wirklich verfolgt werden, weil sie Jesus nachfolgen, wie das nebeneinander, wie real diese 2 Aussagen nebeneinander stehen für sie. Das sind Familien, die sich gegen ihre eigenen Söhne und Töchter, gegen ihre Brüder und Schwestern wenden, weil die Christen werden. Von dem Ort, an dem sie sich den meisten Frieden versprechen, in der Familie, da werden sie ausgestoßen, verächtet, verfolgt und auch getötet. Und trotzdem berichten gerade die Menschen von diesem Frieden, den Jesus schenkt, trotz der äußeren Situation des Unfriedens in ihrer Verfolgung. Paulus spricht im Neuen Testament von einem Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Und es ist kein Frieden, der jenseits irgendwie von der Vernunft liegt. Und er sagt, ja, ich habe Frieden, ich sehe die Umstände, aber ich habe Frieden. Sondern es ist ein Frieden, der trotz all den schlechten Umständen da ist, weil er vollkommen auf Jesus vertraut. In all dem, was passiert, und in jeder Situation des Unfriedens stehen wir nicht alleine. Denn es gilt die Zusage, die Jesus hier in Vers 27 macht. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Wir müssen keine Angst haben. Wir müssen uns nicht fürchten, weil der auferstandene Jesus, der alles Böse besiegt hat, auf unserer Seite steht. Ein paar Verse weiter, nachdem in Johannes 16, sagt Jesus nochmal ganz deutlich: In der Welt, da habt ihr Angst, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Der Friede, den uns Jesus gibt, hängt nicht an uns, sondern an Jesus, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Und dieser Friede gilt uns in jeder Situation unseres Lebens. Paulus drückt es mal so aus: Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottesfeindliche Mächte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Diese Gewissheit, die wir in Jesus haben dürfen, schenkt uns tiefen Frieden, den wir nirgends anders finden können. Denn der Friede, den Jesus gibt, der hängt nicht an uns, sondern an ihm selbst. Er steht für unseren Frieden ein. Wir schauen nochmal in den Text. Jesus spricht es, was er dort sagt, zu seinen Jüngern, und er spricht das nicht einfach so nebenbei. Jesus weiß, wie dringend seine Jünger diesen Frieden, den er hier verheißt, und wie tief sie seinen Trost nötig haben. Er spricht über Dinge, die für seine Jünger in naher Zukunft liegen und die überhaupt nicht nach Frieden aussehen. Vers 28: Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Jesus weiß um die Anfechtung, denen die Jünger bald ausgesetzt sein werden. Er weiß, wie stark ihr Glaube auf die Probe gestellt wird. Der Glaube an ihn, den Retter von Israel, auf den sie all ihre Hoffnung gesetzt haben. Die Jünger, die waren sich darüber einig, dass nur Jesus Worte des ewigen Lebens hat und dass es sich nicht lohnt, irgendjemand anderes nachzufolgen. Und Jesus weiß, wie bald für sie die Zeit kommt, in der das alles für sie zusammenbricht. Er weiß, dass sie mit ansehen, wie er im Garten Gethsemane gefangen genommen wird und wie sie dann alle davonlaufen. Er weiß, wie ein Petrus ihn dreimal verleugnen wird. Er weiß auch, wie qualvoll seine Hinrichtung und sein Tod am Kreuz sein werden. Und er weiß, dass es für seine Jünger so aussehen muss, als ob alles vorbei wäre. Aber Jesus weiß nicht nur um seinen Tod, sondern er weiß auch um seine Auferstehung. Und Jesus gibt seinen Jüngern schon vorher Bescheid, was mit ihm alles geschehen wird, dass sie sich dann daran erinnern, sobald das alles mit Jesus geschieht. Und dass sie, wenn sie das sehen, glauben, dass Jesus die Wahrheit gesagt hat. Er erklärt ihnen schon, bevor das alles passiert, welchen großen Plan Gott hat. Jesus lässt das seine Jünger nicht im Ungewissen. Er sagt ihnen, dass der Fürst dieser Welt kommt, hier in Vers 30. Der Satan, der mit aller Gewalt versuchen wird, gegen ihn vorzugehen. Und die Jünger sehen das in seiner Kreuzigung. Aber er sagt auch, dass der Satan nichts an ihm finden wird. Dass er keine Gewalt über Jesus behält. Und genau das erfahren die Jünger auch in Jesu Auferstehung. Gottes Heilsplan erfüllt sich in dem Jesus den Tod besiegt und ein für alle Mal den Weg zum Vater freigemacht hat. Jesus sagt ihnen, dass er sie verlassen wird, hier in Vers 28. Und nächste Woche feiern wir das bei Christi Himmelfahrt. Aber er sagt ihnen auch, dass es gar kein Grund zur Trauer ist, sondern ein Grund zur Freude. Denn Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wohin er geht und warum er dorthin geht. Er geht hin, um die himmlischen Wohnungen für seine Nachfolger vorzubereiten. Und er wird wiederkommen, um all die, die ihm nachfolgen, zu sich zu holen. Dass wir mit Jesus in Ewigkeit mit ihm zusammen sein können, von Angesicht zu Angesicht. Und solange, bis er wiederkommt, lässt er uns nicht allein. Er schickt den Tröster, den Heiligen Geist, der uns zur Seite stehen wird. Und das steht direkt vor diesem Abschnitt in Johannes 14, hier, den wir heute haben, steht es, dass Jesus das ihnen auch vorhersagt. Und das werden wir dann feiern, bald an Pfingsten. Jesus spricht mit seinen Jüngern über diesen großen Heilsplan, mit dem Gott Frieden schafft. Von Karfreitag über Ostern und Himmelfahrt bis Pfingsten. Und in aller Unsicherheit, in allem Zweifel, den die Jünger erfahren, steht dieser große Plan Gottes unverrückbar fest. Und die Jünger erleben das Stück für Stück, dass all das geschieht, was Jesus angekündigt hat. Und dadurch lernen sie immer mehr, dass sie sich fest darauf verlassen können, dass Gott auch weiterhin alles in seiner Hand hat und seine Zusagen feststehen. Aber genau wie die Jünger vor der Kreuzigung und vor der Auferstehung, kann es auch bei uns zu Zeiten im Glauben kommen, wo alles danach aussieht, dass Gott nicht regiert. Wo wir an unserem Glauben zweifeln oder manchmal fast verzweifeln. Wo alles nach Weglaufen aussieht. Wo wir die Aussagen, die Jesus und die Bibel sagen, wirklich, oder wo wir daran zweifeln und das, ob wir daran, und ob das wirklich wahr sein kann. Aber gerade in diesen schweren Zeiten lässt uns Jesus nicht allein. Denn seit Pfingsten und der Ausgießung des Heiligen Geistes dürfen wir die Gewissheit haben, dass wir in diesen Heilsplan Gottes mit einbezogen sind. Dass wir als seine Kinder zu diesem großen Plan gehören. Und genauso wie Jesus den Jüngern sagt, ich sage euch das alles, damit ihr glaubt, wenn es geschieht, brauchen auch wir vielleicht manchmal immer wieder diese Erinnerung. In Zeiten, in denen wir den Plan Gottes nicht mehr sehen. In denen es so scheint, als ob Gott ganz weit weg ist. Und als ob sein Plan mit unserem Leben eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Und gar nicht in die richtige Richtung läuft. Wir dürfen sicher wissen, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir keine Angst haben müssen. Dass uns unser Herz nicht verzagt sein muss und dass wir nichts zu fürchten haben, weil Jesus uns seinen Frieden gibt, indem er sich immer wieder als treu erweist. Ein letzter Punkt und jetzt wird's praktisch. Wie kann ich denn diesen Frieden erfahren? Jesus sagt im Vers 31, damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat. An dem, was Jesus tut, soll die Welt erkennen, dass Jesus Gott liebt und deshalb er den Auftrag erfüllt, der zum Heilsplan Gottes gehört, mit all den Konsequenzen. Nochmal zur Erinnerung, Jesus ist nicht nur gestorben und auferstanden, dass wir vor Gott gerecht dastehen. Und Jesus ist auch nicht nur gestorben und auferstanden, um die Beziehung zu Gott, von Mensch und Gott wieder zu ermöglichen. Jesus ist gekommen, dass wir in Frieden mit Gott leben. Eine möglich gemachte Beziehung und eine gelebte Beziehung mit Gott, das sind zwei Paar Schuhe. Und an dem, wie Jesus lebt, sollen wir erkennen, was es heißt, im Frieden mit Gott zu leben. Gelebte Gottesbeziehung heißt bei Jesus, das tun, was er den Vater tun sieht. Das zu tun, was der Vater ihm aufgetragen hat. Jesus liebt seinen Vater und deshalb tut er, was sein Vater ihm aufgetragen hat. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, wie wir den Frieden Jesu wirklich erfahren dürfen. Jesus lieben und seine Gebote halten, so wie Jesus Gott liebt und seine Gebote hält. Und warum liebt Jesus seinen Vater? Weil er ihn kennt, weil er eins mit ihm ist, weil er weiß, dass er im Vater alles hat. Und genau so ist es, glaube ich, auch mit uns. Je besser wir Jesus kennenlernen, desto mehr lernen wir ihn lieben. Und je mehr wir Jesus lieben, desto mehr lernen wir, ihm zu vertrauen. Und je mehr wir Jesus vertrauen, desto mehr lernen wir, das zu tun, was Jesus von uns möchte. Und desto tiefer wird die Beziehung zu ihm. Und je tiefer die Beziehung zu Jesus ist, desto tiefer wird der Friede, den wir in Jesus haben dürfen. Und dieser Friede, der wirkt sich dann auch auf unsere Mitmenschen aus und wird auch für sie erfahrbar, weil wir lernen, sie, unsere Mitmenschen und unsere Nächsten mit Jesu Augen zu sehen. Aber wie jede Beziehung ist auch diese Beziehung kein Automatismus. Es ist ein Ringen um gemeinsame Zeit. Es ist ein Ringen darum, sich selbst zu verleugnen, weil es um Jesus geht. Und es ist ein Ringen darum, loszulassen, was uns seinen Frieden nimmt und unseren Blick immer wieder auf Jesus zu richten, der unser Friede ist. Das Gute daran ist, dass wir nicht alleine ringen, sondern dass es wie in jeder anderen Beziehung auch zwei Seiten gibt und dass Jesus auf der anderen Seite steht. Jesus, der bis zum Äußersten schon um uns gerungen hat, der bis in den Tod gegangen ist, dass wir für immer mit ihm Beziehung leben können, dass wir für immer in seinem Frieden leben können. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich euch, dass wir diesen Frieden, den Jesus schenkt, immer mehr erleben dürfen. Amen.